With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Dein Ziel war letztes Jahr, du hast doch gesagt, du willst den Markt schlagen. Hast du das geschafft in diesem Jahr?
Das ist also eine ganz heiße Kiste. Wenn der zweite Anstieg so verläuft wie damals, dann scheint das Limit die 15.000 zu sein. So, also das erste war mein Kohlezock. Dann den Kupferzock, den habe ich dann auch beendet. Und jetzt kommt die Realität des Tages, beide im Minus. Den Goldminenzock, den fahre ich noch. Und alles andere, bis auf Warrior, war alles Schrott. Ne?
Servus Leute, es geht gleich los mit Horst und seinem Depot, aber vorher gibt's schon mal ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für euch und zwar kann ich euch schon mal verraten, Horst ist sehr bullish für Gold und wir haben ein Bundle zusammengestellt, die ganzen wichtigen Themen fürs kommende Jahr, was wir auch in diesem Interview besprochen haben und zwar geht's natürlich um Gold, um Investieren in der Schweiz, um SOS, wenn dann doch mal die Kurse fallen sollten, wie kaufen Profis nach und dann natürlich noch KI und das könnt ihr euch jetzt alles gratis downloaden, den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich habe noch einen heißen Tipp für euch, denn wir machen ja heute sozusagen einen Depotcheck bei Horst. Wer sich ein bisschen unsicher ist, ob er perfekt aufgestellt ist für 2026 und natürlich auch darüber hinaus. Es gibt jetzt bei Beating Beta, bei unserer exklusiven Investmentplattform, wieder unsere Weihnachtsaktion. Du kannst satt sparen und zwar 43% auf eine Mitgliedschaft. Schnell sein, nur bis Heiligabend und da ist natürlich auch Roast My Depot dabei. Du schickst uns dein Depot, wir prüfen es auf Herz und Nieren und geben dir Feedback. Dabei arbeiten wir mit dem renommierten Family Office Fuchs zusammen. Den Link dazu findest du natürlich auch unten in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit Horst und seinem Depot. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich endlich wieder zurück mit Deutschlands YouTube-Legende. Er ist erfolgreicher Unternehmer, für mich ist er und bleibt er Universalgelehrter und Deutschlands bekanntester Whisky-Händler.
Ja, das schon.
Horst Lüning.
Danke, dass ich wieder da sein darf. Alle Jahre wieder zu Weihnachten. Ne?
Sehr schön. Ja, das hat ja schon Tradition und wir sprechen heute, ich kann es ja schon mal verraten, wir machen vielleicht noch ein Video, aber heute... Das ist schon mal ein echtes Highlight und zwar, wir sprechen über dein Depot.
Ja, wobei wir zu dem Depot sagen müssen, wir haben es ja letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, vielleicht eine Woche früher, haben wir gedreht gehabt und seitdem hat sich nicht so viel getan bei meinem Depot. Aber es hat sich schon was getan, aber das ist im Laufe des Jahres passiert, dass ich jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt so und so und so und so. Es ist auch gerade sehr im Umbruch. Und deswegen
bin ich gespannt, was du vorhast.
Ja, deswegen habe ich mir gesagt, jetzt schauen wir uns mal an, was wäre denn aus meinem Depot geworden, wenn es genauso weitergemacht hätte, wie es jetzt auf dem Papier stand. Und das war eigentlich dieses Mal der Ansatz, den ich gesagt habe, schauen wir lieber mal so drauf. Mhm. Und das letzte Video ist ja auch noch online, dass man da gucken kann, dass hier also alles nicht getürkt ist, sondern dass es...
Genau, das verlinke ich auch gerne nochmal. Und es lohnt sich natürlich auch, auf deinem Kanal vorbeizuschauen. Du sprichst ja auch da immer wieder über Finanzthemen und was du mit deinem Geld machst.
Letztlich mein KI-Zock.
Ja, der KI-Zock. Ja, da können wir auch gleich... drüber sprechen oder sollen wir erstmal auf dein Depot generell schauen?
Auf mein Depot.
Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Also du hast jetzt hier quasi erstmal den Anteil 2024 und dann den Anteil 2025. Hier sehen wir jetzt die Aufteilung, also Aktien, ETF-Fonds, dann ETC, das ist ja Gold, Silber im Verhältnis 2:1, Anleihen und Bitcoin.
Jetzt sehen wir hier beim Anteil 2025, also Aktien sind nur 6%. Das schauen wir uns natürlich gleich genauer an.
Das sind diskrete Aktien, ne? Meine Zocks.
Genau, da schauen wir gleich drauf. Dann ETF-Fonds sind 15%, Gold, Silber 51%, jetzt mal aufgerundet, Anleihen 11% und 17% Bitcoin. Gut, der Bitcoin ist auch logisch, warum der geringer ist, weil er jetzt gefallen ist. Diesem Jahr. Jetzt erstmal die wichtigste Frage vorab. Dein Ziel war letztes Jahr, du hast ja gesagt, du willst den Markt schlagen. Hast du das geschafft in diesem Jahr? Sehr gut. Dann schon mal herzlichen Glückwunsch. Video beendet.
Danke. Wobei man hier natürlich schauen muss, was man sich als Benchmark nimmt. Ne?
Deshalb ja, gut, klar.
Das habe ich dann bei den späteren Punkten habe ich dann die Benchmarks mit dazugenommen, dass jeder sehen kann, was sich als Benchmark nimmt. Aber wenn der eine halt sagt, der möchte wenig Variabilität haben, weil er Schiss hat, dann darf er Bitcoin nicht reinnehmen. Und der andere, der sagt, er will unbedingt arbeitendes Kapital haben, dann darf er halt die Edelmetalle nicht reinnehmen. Und so ist es halt. Und ich bin halt in der Vergangenheit von meinen diskreten Aktien, die mir ja immer größer wurden, immer ja volatiler wurden, habe ich gesagt, jetzt gehe ich da mal raus und gehe in die ETF. Mhm. Und es hat sich eigentlich recht gut angelassen, wobei sie dieses Jahr in der Rendite zurückgeblieben sind.
Vielleicht, bevor wir gleich auf die Aktien schauen, vielleicht generell Einschätzung Gold, Silber, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht erklären, dass das gut gelaufen ist. Da hast du natürlich voll reingeschlagen. Ja, das
sieht man hier von 40% Anteil ist es auf 50% gestiegen.
Das ist schon.
Ja, wer jetzt sagt, wir Rebalancing machen, also ich habe mir die letzten Vorträge von Dimitri Speck angeschaut, habe mir auch letztlich mit ihm gesprochen persönlich, da bleibe ich schon noch drin. Ich bin ein Trendfollower. Ich bin nicht der rebalanced und sagt, jetzt verkaufe ich meinen Stürmer und die anderen müssen jetzt auch was arbeiten, sondern ich lasse den laufen.
Bei Bitcoin wäre jetzt, im Nachhinein sind wir alle schlauer, da wäre jetzt das Rebalancing oder vielleicht Gewinne mitnehmen gut gewesen. Das hat dich überrascht. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt dem Bitcoin auch noch länger mehr Luft zugetraut. Schon unterm Strich eigentlich ein enttäuschendes Jahr, oder? Hat er sehr gut angefangen? Hat es dich überrascht, dass Bitcoin schon so früh jetzt die Puste ausgeht?
Also Bitcoin zeigt ja, wenn man sich langfristig anschaut, zeigt er extreme Volatilität. Mhm. Bis 70%. Also da muss, also wenn jemand sagt, oh, Bitcoin ist alles all in und so und setzt da 100% drauf, das muss man können. Ne? Also diese Volatilität, ich mag sie nicht. Deshalb ist Bitcoin aus meiner Sicht nicht ein 100% Ding, aber auch kein Null-Ding, sondern es ist eine Diversifikation. Und wie man sieht, Bitcoin ist runtergegangen und Gold, Silber ist hochgegangen. Diversifikation, hat doch geklappt, ist doch cool. So muss das sein.
Natürlich, dein Depot ist schon kopflastig dann in dem Sinn. Mhm. Das interessiert mich gleich, was deine Prognosen sind für Gold, Silber. Jetzt mal provokant gesagt, hast du dieses Jahr sehr viel richtig gemacht, aber du hast Glück gehabt. Weil deine These ist ja eigentlich nicht aufgegangen. Du hast ja eigentlich gerechnet.
Depression.
Genau, mit einem langen Bärenmarkt. Jetzt sah es ja Anfang des Jahres, oder sagen wir im Frühjahr, sah es ja ganz böse aus. Hat sich aber, es war ein sehr kurzer Bärenmarkt.
Ja.
Wir hatten tatsächlich einen, aber das hat ja nur ein paar Tage wieder gedauert. Also das war eine falsche Annahme, aber trotzdem hast du aufgrund dieser Annahme sehr viel richtig gemacht. Also
aus zwei Gründen, weil auf der einen Seite habe ich gesagt, ich muss ziemlich tief drin sein. Ich kann nicht sagen, ich stelle 30% oder 50% auf die Seitenlinie, was typischerweise Leute, die Depressionen erwarten, machen würden. Mhm. Sondern ich habe gesagt, ich muss rein, weil irgendwas geht immer. Und ist dann auch gegangen und halt eine starke Diversifikation. Und am Ende ist es ja so, wir sehen ja, wenn man manchen Auguren glaubt, sehen wir eine Assetblase, die nicht gestützt ist. Zum Beispiel KI, die müssen Gewinne machen, die sind noch gar nicht zu sehen. Aber sie haben Hardware dahinter, also ein bisschen was ist da, aber wird es auch Gewinne geben, weiß man nicht. Und deshalb ist das Gold und das Silber praktisch der Anker gegenüber den anderen Aktien, die ja alle ein bisschen ja auf tönernen Füßen stehen. Und es gibt ja die ersten Vermutungen, dass jetzt irgendwann mal der Top erreicht ist. Gut, das sagen sie 3 Jahre schon, aber
das
stimmt, ja. Aber es wird immer dünner. Und wenn man jetzt so sieht, wie die amerikanische Anleiheblase jetzt anfängt, so langsam die Luft rauszulassen, jetzt ganz aktuell, gestern, vorgestern mit Japan, das war schon, das ist schon klar, warum das Silber und Gold hochgeht. Ne?
Aber jetzt mal eine Überlegungen dazu. Also die Grundüberlegung verstehe ich natürlich. Du bist bei Aktien vorsichtig, beim Finanzsystem, da bist du einfach jetzt misstrauisch, würde ich mal sagen. Mhm. Da gibt es ja auch berechtigte Gründe. Wir müssen uns ja nur die Schulden anschauen. Japan hast du gerade schon angesprochen. Die USA, Trump versucht da ja auch viel umzubauen und natürlich Geld reinzuholen mit den Zöllen und so weiter und so fort. Können wir auch gerne noch drüber sprechen. Aber wir sehen ja eigentlich in diesem Jahr, hier sieht man es auch ganz schön, wie stark Gold teilweise schon korreliert mit dem S&P. Und auch beim Bitcoin zum Beispiel sehen wir auch ganz stark. Also man hat das Gefühl, wenn der Bitcoin fällt, ziehen die Aktien hinterher. Und es ist jetzt nicht so, dass es eigentlich gegenteilig
war. War jetzt aber nicht. Jetzt ist Bitcoin gefallen, die Aktien nicht.
Ja, aber erst hat er schon ordentlich runtergezogen.
Ein Stück weit ist er mitgegangen. Und bei Gold ist ja typischerweise so, Aktien sind ganz, ganz viel geleveraged, sind ganz viel auf Kredit. Und wenn jetzt auf einmal da was geht, abwärts geht, dann müssen sie Gold verkaufen. Die brauchen die Liquidität. Das gibt einen Druck auf den Goldmarkt. Und deshalb ist Gold und Aktien sind dann schon auch korreliert.
Aber bei Gold ist ja auch ganz viel Leverage drin. Da gibt es ja teilweise Zahlen auch in China und Co., da wird ja schon auch
gezogen. Ja, aber wir sind jetzt viel, viel stärker auf der physikalischen Seite. Also wir sehen den Goldpreis sehr stark beeinflusst durch die Zentralbanken, die kaufen. Mhm. Und denen ist es mittlerweile eigentlich fast egal, wo der Goldpreis steht. Die kaufen trotzdem.
Weil das glaubst du, hält an?
Das glaube ich, hält an. Mhm. Und zwar, weil das Gold ja allemal mehr wert ist als die inflationierende Reservedollar. Die wollen vom Reservedollar runter. Und die Chinesen sind ja schon von 1,4 Billionen, sind die ja schon runter auf 750, 780 Milliarden, glaube ich. Und die Japaner stehen jetzt an Nummer 1 mit 1,1 Billionen US-Dollar. Und wenn jetzt die Japaner landesintern mehr Zinsen auf ihre Anleihen bezahlen, dann geht es aber dort mit den Anleihen, US-Anleihen, auch runter. Und der Dollar kommt noch stärker unter Druck. Das ist also eine ganz heiße Kiste. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn es zu einem größeren Korrektur kommt oder gar Crash kommt, manche sagen 35%, die anderen sagen 70%, nun ist egal, dann wird das Gold auch ein Stück weit runterziehen. Mhm. Aber es wird der Anker sein, der dann, wenn sich das beruhigt hat, die ganzen Leverages alle ausgeglichen wurden, der dann wieder anzieht. Also das glaube ich schon.
Aber wäre dann bei dir nicht noch ein bisschen mehr Cash besser, wenn du sagst, Gold fällt dann vielleicht auch ein bisschen, dass man dann sogar Gold nochmal aufstockt und so ein bisschen handlungsfähiger ist? Weil da kann es ja auch dann mal, ich glaube jetzt nicht, dass Gold jetzt nachhaltig crasht, aber du hast es ja gerade beschrieben, wenn die Jungs dann auch Liquidität brauchen und die müssen dann ja teilweise sogar verkaufen, dann wird ja alles auf den Markt geworfen. Da kann es bei Gold ja dann auch mal schön 10-20% runtergehen.
Ja, beim Gold muss man aufpassen. Da ist man ja nach Jahresfrist ist man steuerfrei. Stimmt, und da muss man immer first in, first out gucken und gute Broker zeigen das, wie viel du jetzt hergeben kannst, steuerfrei. Da muss man aufpassen, dass man mit Gold nicht zu sehr zockt, also hin und her, weil dann fällt man in die Steuer rein. Mhm. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen.
Stimmt, ja.
Und für mich ist es ja glücklicherweise so, ich habe neben dem Depot andere Einkommen und damit habe ich dann Cash-Nachwuchs, den ich dann am Ende investieren kann. Und deshalb bin ich da damals auch auf diesen Anleihen, da sieht man, ist Money Market dabei, das heißt bis ein Jahr. Und da liege ich ja immer schon bei 10-11%. Und das kann auch schon wieder raufgehen. Also, oder kann auch schon wieder raufgegangen sein, drücken wir es so aus.
Gold jetzt mal vielleicht mittel- bis langfristig, weil ich höre jetzt raus, du willst eigentlich nichts davon verkaufen. Was siehst du da für ein Potenzial? Jetzt ist ja natürlich immer die nächste magische Marke, klar, auch die 5.000, dann wären es irgendwann die 10.000 perspektivisch. Dauert vielleicht ein paar Jahre, aber...
Also die 143.000 habe ich nicht, die sich aus der US-Staatsschuld ergeben und dem US-Goldschatz, die habe ich nicht. Ich habe mir die Daten vom Dimitri Speck angeschaut und der hat gezeigt, es gab eine Zeit, wo die Unze von $200 auf $2.000 stieg. Mhm. Das passierte in zwei Abschnitten. Und diese Anstiege, die hat man jetzt auch gesehen. Der erste Anstieg, den haben wir jetzt gesehen von den 2.000 auf 4.000 oder was immer das war. Mhm. Und wenn der zweite Anstieg so verläuft wie damals, dann scheint das Limit die 15.000 zu sein, die in dieser Entwicklung kommen könnte. Also ich sehe jetzt nicht, dass das Gold runterfällt. Vielleicht kurz, wenn es zu einem Crash kommt, weil die Leute Liquidität brauchen. Aber mittel- bis langfristig sehe ich es höher. Und vor allem, weil die Welt sich von dem Reservedollar lösen wird. Nicht heute, morgen auch nicht, aber irgendwann dann schon. Und das wird jetzt nicht eine Golddeckung werden, sondern eine Goldkonvertierbarkeit. Mhm. Und jetzt haben die Chinesen ja angekündigt, dass sie also Gold-Vaults, also Goldspeicher, Dagobertsche Goldspeicher auf der Welt anlegen, aber zu einem anderen Zweck. Und zwar wollen sie den Handel konvertierbar in Gold machen. Wenn sie also jetzt mit ihrer neuen Handelswährung untereinander handeln.
Also dass, BRICS meinst du?
Ja, BRICS untereinander handeln, dass sie dann das im Prinzip irgendwo auf der Welt in Gold tauschen können und jetzt nicht unter chinesischer Jurisdiktion, wo man sagt, ja, die Amerikaner nehmen uns die Reservedollar weg und die Chinesen nehmen uns dann das Gold weg, also ist uns ja nichts geholfen, sondern dass dann in anderen Ländern auch solche Goldspeicher sitzen. Und da hat man jetzt schon so ein paar gehört. Hongkong ist schon, glaube ich, ganz offiziell. Das ist natürlich China, das muss man sich nicht, muss man in einem klar sein. Dann wurde über Saudi-Arabien, Riyadh gesprochen, da wird über Dubai gesprochen. Dann hat man ganz, Zürich ist jetzt wohl mit dabei. Dann hat man drüber gesprochen, dass man das dann auch im afrikanischen Land haben wollte. Da war, oh, welches war es denn? Liberia, glaube ich. Also irgendwie ganz schräg, war mir komisch. Aber man sieht, es soll in verschiedensten Ländern der Welt passieren, dass die also jetzt keine Angst haben müssen um ihre Goldreserven. Mhm. Und das ist ja das, was diese Länder des Südens ja jetzt aufgerüttelt hat und seit im Prinzip das Freezing der russischen Reservedollars passiert ist. Im Februar oder war es dann Anfang März 2022, dann im April, Mai, Juni gingen die Käufe der Zentralbanken los und zwar gewaltig. Das hat man so richtig deutlich gesehen. Und in der Ecke glaube ich, dass der Druck aufs Gold bleiben wird und damit das eine gute Anlage bleibt. Und jetzt kommt das Ganze, Fear of Going In ist das Neueste. Also der steht schon so hoch, da kann ich auch gar nicht reingehen. Ne? Das haben sie damals bei $200 auch gesagt. Ne?
Ja, das wäre jetzt für mich auch kein Argument. Mir geht es jetzt eher um die Gewichtung. Gut, also ja, du bist bislang gut damit gefahren. Mir wäre es jetzt zu viel. Also ich würde mich jetzt so mit 20% wohlfühlen, aber ich finde es schon sehr viel.
Ja, aber ich habe es laufen lassen.
Ja, das ist. Vielleicht kommen wir mal über Gold.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details. Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose. By people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Weil, ja, ich kann dir da natürlich fundamental, ich sehe auch fundamental für Gold, ehrlich gesagt, die nächsten Jahre eine, ja,
die eigentliche Grundlage. Die eigentliche Frage ist, Gold liefert keine Rendite, es sei denn, man verleiht sie und dann gibt es auch nicht so viel. Wobei, momentan sind ja die Leasingraten für die Raffinerien extrem gestiegen. Die gingen rauf bis auf 39%. Momentan stehen sie wohl noch bei 4-5%. Das heißt, wenn eine Raffinerie jetzt aus Industriebarren konfektionieren möchte, auf irgendwelche Unzen oder Prägebarren, dann haben die das Gold ja nicht spekulativ genommen, sondern die holen sich das vom Markt mit einer Leasingrate. Wenn sie es dann verkaufen, kriegen sie ja Geld und bezahlen die Leasingrate. Und da ist diese Sache extrem angestiegen, dass manche Raffinerien aufhören mussten, weil sie das nicht leisten konnten, weil sie nicht genügend eigene Lager hatten. Und das war also, fand ich krass. Und deshalb ist die Frage, finden wir ein anderes Asset, was höhere Renditen bringt als das Gold? Und das Gold ist ja Kennzeichen für die verfallende Währung. Und die verfallende Währung führt zu Aktienblasen. Und haben die Magnificent Seven da hochgeblasen. Früher hießen sie Fang und wie auch immer. Und ist das nicht eigentlich eine Scheinblüte? Geht das jetzt nicht genauso dort hoch, wie es im Gold hochgeht? Kommt da die Korrelation her? Also
Gut, das könnten wir jetzt auf alles übertragen. Eigentlich diese, man spricht ja auch von einer Asset-Blase oder Everything-Bubble.
Ja,
sagt man ja auch genau. Gerne, dass eigentlich, wir haben es ja oft gesehen in diesem Jahr, dass eigentlich dann alles steigt. Jetzt vielleicht mal zu Silber und kommen wir mal vielleicht über Silber und Rohstoffe zu deinem Zockerdepot. Jetzt bist du ja nicht gerade bullisch für die Weltwirtschaft, glaube ich, oder?
Nee, immer noch nicht.
Jetzt ist ja die Frage, gut, bei Gold, da würde ich jetzt eine Ausnahme machen, klar, aber Silber, Kupfer und Co. werden ja schon auch ordentlich verwendet. Also da ist ja ein ganz anderer Verwendungszweck da. Glaubst du jetzt nicht, wenn eine große Krise kommt oder wenn es einen Bärenmarkt gibt oder eine Weltwirtschaftskrise oder eine Rezession, wie auch immer, eine Abkühlung, glaubst du da nicht, dass dann auch deutlich weniger Silber, Kupfer und Co. nachgefragt wird? Ist da nicht dann auch eine ordentliche Bremse drin?
Ja, das glaube ich schon. Und deshalb habe ich ja Silber auch einen kleineren Anteil als Gold.
Also Gold doppelt so viel.
Ja, und es liegt daran, Silber ist ein Industriemetall, hat, ich sag mal, ungefähr, also die einen sagen 50% Industrieverwendung, die anderen sagen 70% Industrieverwendung. Ich glaube, in letzter Zeit ist die Industrieverwendung höher geworden, weil die großen Abnehmer ist die Rüstungsindustrie, ist die Elektroautomobilindustrie, ist die Photovoltaik und die gesamte Elektronik, also Elektrifizierung oder Elektronifizierung der Welt. Und das sind ja Dinge, die sind gerade sehr, sehr zukunftsträchtig. Jetzt nicht zwingend bei uns, gut, die Rüstung schon. Und ja, Kritik. Und deshalb ist dort das Silber stark unter Druck. Und die Silbervorräte, die frei verfügbaren Silbervorräte, sind massiv abgenommen.
Angebot ist ja niedriger als die Nachfrage.
Und zwar seit 5-6 Jahren schon. Ne? Und in der COMEX haben sie dann irgendwann die Auslieferung ausgesetzt. Vorher haben sie das Silber aus London darüber geflogen. Silber, was ein Zehntel oder ein zehnfach höheres Gewicht hat, was sich also zum Fliegen nicht wirklich lohnt, haben sie darüber geflogen, was sonst nur Gold passiert. Sonst fahren sie es mit dem Container, mit dem Schiff. Dann war jetzt irgendwann die LBMA in London leer. Dann haben sie es aus Asien irgendwo hergeflogen. Also man sieht gerade, es wird gecornert. Also die physikalischen Dinge werden immer knapper. Und das hat jetzt den Kupferpreis halt von vor einem Jahr, ich glaube momentan stehen wir bei plus 95% oder so, ne, hat das so extrem hochgezogen. Und jetzt ganz anders als bei der Spekulation der Handbrüder, die das ja damals wirklich auf Kredit alles gekauft hatten, sind hier viele Akteure im Markt, die alle was wollen. Und das ist das, was Silber unter Druck bringt. Jetzt könnte man sagen, okay, dann lässt die Förderung, also dann lässt die Nachfrage nach und dann kommt die Förderung so langsam wieder hinterher. Plus Silber gibt es ganz wenige 100%ige oder 90%ige Silberminen. Silber ist meistens nur eine Beiförderung. Das heißt, wenn man jetzt Silber erhöhen will, kann man das nicht, weil man dann so viel Gestein durchnudeln muss. Man kriegt dann nur so wenig Geld fürs Kupfer und so wenig Geld fürs Zinn und fürs Blei und was alles da mitkommt, dass sich das nicht lohnt. So dass ich glaube, auch wenn sich die Nachfrage reduziert, dass der Preis sich halten kann, dass er nicht stürzen wird, dass er sich halten kann. Das glaube ich dann schon.
Also fundamental, ja, ich finde Silber ist auch auf jeden Fall gut. Bei Kupfer ist es ja ähnlich. Also das ist ja so ein bisschen.
Die Elektrifizierung der Welt verlangt nach Kupfer.
Ja, also da und auch Infrastruktur und Co., da ist ja so viel Bedarf da. Also da wird ja wirklich viel Geld investiert. Dazu die Frage, also spricht das nicht für die Weltwirtschaft? Du bist ja selber Unternehmer, bist aber relativ wenig ins Unternehmertum unterm Strich investiert. Also warum bist du denn da, klar, Blasen hin oder her oder vielleicht Aktien, die durchaus hoch bewertet sind. Jetzt muss man aber sagen, die Magnificent Seven verdienen natürlich auch viel Geld. Warum bist du denn da gar so pessimistisch?
Weil die Randbedingungen nicht stimmen. Wir können jetzt bei uns sehen, wie eine hohe Politikerin, eine Partei-Co-Vorsitzende den Unternehmer zum Feind erklärt hat. Und
das passiert in anderen Ländern Gott sei Dank eher nicht so oft. Oder
nicht so oft, ja.
In vielen zumindest
nicht. So, aber man, ja, nach Großbritannien, wenn man da schaut, ist vielleicht auch in diese Richtung. Und in Frankreich, wenn man sich da Steuersätze und Sachen an, vielleicht auch so. Also die Großen in der EU sind dann schon mehr in diese Richtung. Und da sieht man, dass es für einen Unternehmer bei uns ganz schön eng wird. Und die Steuern müssen jetzt ansteigen für all die Defizite, die wir haben. Und der Zinsendienst, der Kapital- und Zinsendienst, der folgt, erwartet auch eine Menge Geld. Und wo soll es denn herkommen? Von den Unternehmern. Und die Unternehmer sagen sich, ja, also entweder mache ich zu oder ich mache Pleite. Leider machen ganz, ganz viele momentan Pleite. Und der Trend ist nicht gebrochen, der wird eher ansteigen. Mhm. Und die Zeit des billigen Geldes war zu Ende, dass die Zombies jetzt so langsam ja schwach werden. Deshalb wird eine Zinssenkung kommen, glaube ich jetzt ganz bestimmt, dass die kommen wird. Die Frage ist nur, wird diese Zinssenkung helfen? Mhm. Weil der Markt bestimmt ja eigentlich die Zinsen.
Ja klar, am langen Ende, da kann die Notenbank machen, was sie will eigentlich.
Genau, da bestimmt der Markt, was rauskommt. Und wenn Unternehmen sich jetzt von Jahr zu Jahr retten, weiß jetzt nicht, ob man da auf dieser Basis dann lange und groß investieren möchte. Also ich sehe es so, dass die Unternehmer jetzt alle auf Hab-Acht-Stellung gehen, vorsichtig werden, was man unbedingt braucht zum Investieren, damit der Laden nicht ganz zusammenbricht, macht man. Mhm. Wenn man größere Dinge investieren muss, dann geht man ins Ausland. Und man muss ja uns nur mal anschauen, wir werden im Januar, wenn es ein normaler Winter wird, in eine Gasmangellage kommen und im Februar in eine richtige Gaskrise. Jetzt entscheidet die EU, dass sie ab 2027 gar kein Gas mehr aus dem Osten beziehen will. Ja, anspruchsvoll. Und vorher hat die BASF sich gesagt, also wir brauchen ganz, ganz viel Gas. Und das schaut jetzt aber ganz schlecht aus, was ihr da so veranstaltet habt mit dem ganzen Gas. Wir wollen 10 Milliarden investieren, weil der Markt, Weltmarkt gibt's her. Wo machen wir das? Natürlich in China.
Ja, klar.
Nicht hier, ne? Das heißt, die haben da ein Risk Assessment Center, die haben das geprüft und haben dann rausbekommen, ja, also hier nicht, lieber dann doch woanders. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt wird's aber dann ganz knapp hier mit dem, dann bauen wir mal übers Jahr 11 Anlagen ab. Dann haben die bei der BASF 11 Anlagen ins Ausland transferiert, wo es sicherer ist. Die Großen können das.
Aber da wird ja auch aufgebaut dann. Also klar, ich bin jetzt für die deutsche Wirtschaft, da will ich dir jetzt gar nicht widersprechen. Da sieht's
aber BASF könnte man dann kaufen.
Ja, das meine ich. Also das globale Unternehmertum, glaubst du nicht, dass ich das findet ja immer Wege. Und für Deutschland ist es natürlich schlecht, aber dann kann BASF vielleicht sogar wieder richtig durchstarten, wenn man das abgeschlossen hat.
Ich sehe gerade, oder wenn ich investiere, sage ich immer, ich kann kurzfristig den Markt nicht schlagen, weil es gibt keine unterbewerteten Aktien. Es gibt zigtausende Analysten in London, New York, die kriegen alle genau raus, was das Ding wert ist. Und die haben Bloomberg Terminal, die wissen den ganzen Tag früher, was da abgeht als ich. Das heißt, ich kann dort nicht die unterbewerteten Aktien finden. Meine persönliche Meinung, der Privatanwender kann es gar nicht finden. Deshalb sage ich, ich muss einen längerfristigen oder einen mittelfristigen Trend finden, so wie es jetzt die Tech-Unternehmen waren. Oder vorher die Dividendenkönige waren. Und diese mittelfristigen Trends muss man finden. Und da kann man dann Jahre mitfahren. Und wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann nehme ich halt die Weltwirtschaft. Die kann ich jetzt entweder selbst als ETF nehmen. Wenn ich ein bisschen die Sache interessant finde, dann nehme ich noch irgendwelche Faktoren auf diese ETF drauf.
Da können wir mal draufschauen auf deine ETFs.
Und dann
da hast du eigentlich nichts geändert, oder?
Moment, und dann habe ich, Entschuldigung, den Gedanken zu Ende.
Ja.
Und dann sage ich, momentan sind wir in der Phase des Umbruchs. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht.
Mhm.
Und bevor ich auf das falsche Pferd setze, das was sagt Warren Buffett, verliere kein Geld. So, das ist also das, was momentan mein Aktiendepot widerspiegelt. Ich bin an der Stelle vorsichtig und bin sogar bei meinem ETF, wo wir jetzt dann drauf kommen, bin ich sogar mit Stop-Losses, Trading-Stop-Losses fahre ich hinterher, dass ich dann da rausfliege. Aus einem
Bild. Und dann größeren Rücksetzer zu vermeiden.
Ja. Und dann kommen die Singulären, die Einzelaktien, und die kommen wir dann vielleicht am Ende noch da drauf.
Genau, schauen wir uns gleich an. Ich glaube, bei den ETFs, da hat sich ja quasi nichts geändert, oder?
Ich habe sie alle so hingeschrieben. Es sind jetzt im Laufe der letzten zwei Krisen, sind also zwei rausgefallen, hat sich aber nicht so viel geändert. Bloß man sieht in Summe, war es im letzten Jahr, haben wir halt 33,7% gemacht und in diesem Jahr wären es 5,7 gewesen. Also deutlich, deutlich schlechter. Und das sind vor allem diese Momentum- und Quality-Faktoren, die nicht so wirklich funktioniert haben.
Multifaktor war ja, da warst du vor einem Jahr unzufrieden, das hat jetzt besser funktioniert? Also gut, das ist dann auch mal schwer zu sagen, welcher Faktor jetzt fürs kommende Jahr der beste ist, aber da ist jetzt dein Plan einfach größere Verluste vermeiden sozusagen und nichts
und warten erstmal, bis ich... Dann geht's praktisch in Money Market, Da kriegt man ja auch noch, können wir gleich vielleicht direkt da hinten drauf schauen, aufs nächste Papier. Da stehen dann die Anleihen drauf und da sieht man ganz deutlich, die sind also von 4,7% im Schnitt, sind die auf 2,5% sind die gefallen. Ganz klar, Zinssenkungen, die fahren da alle mit runter. Aber man kriegt dann wenigstens immerhin noch die 2,5%, ne?
Das lässt du auch so laufen. Gut, die Zinssenkungen gehen ja jetzt eher weiter. Du hast ja jetzt bis im Euroraum, also das ist wahrscheinlich gut so, weil kein Dollarrisiko und du bist ja auch nicht gerade bullish, was die US-Schulden betrifft, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Wobei, es ist ein Race to the Bottom. Also der Dollar hat massiv verloren, was waren es, 8% oder so. Und jetzt gehen sie aber gleichmäßig bergab. Also da haben wir mit dem Euro keinen Vorteil. Wenn ich Cash-Bestände habe ich noch, die sind da nicht aufgeführt, dann halte ich sie momentan in Schweizer Franken.
Okay, da glaubst du, dass das stabil bleibt? Die nähern sich ja auch der EU an, muss man auch.
Auch die fallen langsam zurück, aber die haben noch ein bisschen mehr Luft.
Sollen wir auf deine Zocks schauen?
Ja, das ist doch hier für die Leute immer das Interessanteste.
Das ist oder? Das Interessanteste.
Ja. Und zwar, da habe ich mich bei vielen habe ich mich relativ schnell nach dem letzten Video verabschiedet. Also Zock ist ein Zock. Den macht man für begrenzte Zeit, so wie ich damals den Novo Nordisk oder den Pharma-Zock als Ganzes hatte. Mhm. Und Novo Nordisk, da habe ich nicht den Peak erwischt, sondern war ich schon hinten wieder 10% runter. Aber ich kenne auch einige, die sind immer noch drin und sagen, die kommen wieder. Aber jetzt muss ich mal runter, 40%
gut,
oder was?
Mehr sogar von der Spitze mehr. Ich glaube, das ist hier bei 40 Euro, gut 40 Euro. Ja. Die war schon bei 120, 130.
Ja, 30%, 35%. Gedrittelt, ja. Ja, so, also das erste war mein Kohlezock. Und der hat am Anfang funktioniert wegen diesem YPF.
Die ist ja brutal gelaufen, ja.
Die ist brutal aus gelaufen. Gelingen. Und alles andere, bis auf Warrior, war alles Schrott, ne? Hat alles nicht funktioniert. Und heute, wenn man anguckt, ist wieder alles Schrott, ne? Also damals habe ich das mitgenommen und das war in Summe, war es nicht vom Anteil her so viel.
Ja, die waren ja kleine Positionen.
Waren kleine Positionen und sie waren aber am Ende der Zock war im Plus.
So. Aber hast du alle rausgeschmissen? Oder?
Ja.
Okay.
Komplett. Dann den Kupferzock, den habe ich dann auch beendet.
Das wäre noch gut. Freeport jetzt nicht so brillant, aber grundsätzlich war Kupfer ja eigentlich gut.
Kupfer war eigentlich gut. Und wenn man sieht, Southern Copper hat sich halbwegs halten können. Mhm. Und habe ich beendet. Argentinien-Zock habe ich auch beendet. Und siehe da, es war wirklich durch Milei hochgehypt. Jeder hatte
überschätzt ein bisschen vielleicht.
Überschätzt. Und jetzt kommt die Realität des Tages, beide im Minus. Über die letzten 12 Monate war halt leider so. Ne? Den Goldminenzock, den fahre ich noch.
Also komplett noch?
Nein, ich habe mich nicht mehr getraut, damals bei Newmont.
Newmont, stimmt, da hast du genau das gesagt, da bist du nicht mehr so.
Den habe ich damals verkauft und habe gesagt, also da werfe ich kein Geld mehr hinterher. Und jetzt sieht man, er hat aufgeholt. Ne? Der hatte bloß halt vielleicht mehr Schulden noch vorher, irgendwelche Verpflichtungen, die er bedienen musste, vielleicht noch hohe Raten auf dem Material oder irgendwas. Ne? Da steckst du nicht drin, wenn du nicht vor Ort hinfahren kannst und die Bilanzen studieren kannst, wie das eigentlich Leute machen, die jetzt irgendwelche Fonds betreiben, aber die verlassen sich auch, wir haben welche Ratingagenturen. Also da ist auch nicht. Interessant finde ich jetzt unten die Benchmarks, die ich dazu genommen habe, weil man da sehen kann, gegen was man sich hier jetzt vergleicht. Und wenn wir uns anschauen, letztes Jahr habe ich mit meinen Zocks 36% gemacht und dieses Jahr hätte ich mit meinen Zocks 45,7% gemacht.
Ja, schon.
Aber wenn man anschaut, eigentlich nur mit dem Goldminen. Ne?
Aber trotzdem, insgesamt wäre es ja
insgesamt wär,
sehr stark gewesen.
Wäre sehr stark gewesen. Aber da ich die Goldminen weg habe, also die Goldminen noch behalten, den 104er nicht, tut mir leid, um mich selbst, aber die anderen weggelassen habe, ist das gut gelaufen. Also keine Frage. Und wenn man es jetzt anschaut, der Nasdaq deutlich schwächer als letztes Jahr, Standard & Poor's richtig enttäuscht, der DAX auch enttäuscht. Eurostoxx geht jetzt langsam ein bisschen hoch. Ne? Und so langsam kommen
20%, da bist du aber anspruchsvoll enttäuscht. Da sagen manche, das ist also klar im Vergleich zu anderen Sachen.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season.
Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Vielleicht, aber ist ja 20% ist jetzt nicht so schlecht, oder?
Wenn man sich anschaut, ich rechne eigentlich jetzt nicht gegen die Inflation oder gegen irgendetwas, sondern ich rechne gegen die Geldausweitung. Wenn man dann anschaut, wie hoch die Geldausweitung ist und wir haben dann da so 20% Geldausweitung, dann will ich über der Geldausweitung sein, weil sonst das Geld in die Blase geflossen ist, die Finanzindustrie hat das Geld bekommen und nicht ich.
Verstehe, was du meinst, ja.
Also da an der Stelle habe ich andere Ansprüche. Gold 45%, Silber 67%, muss man sagen, diese Zahlen sind von vor von letzter Woche.
1.12. glaube ich, gell?
Ja, und deshalb stehen wir jetzt ja wieder massiv höher. Also da ist super gelaufen. Bitcoin minus 18, also die Volatilität musst du aushalten. Ne?
Aber warum läuft er denn nicht? Du hast es gerade erklärt, Geldmengenausweitung. Eigentlich trifft doch auf Bitcoin, natürlich ist Bitcoin riskanter als Gold. Da glaube ich, können wir uns jetzt...
Es gut, war eine politische Börse, ein politischer Hype, weil es einmal hieß es, die Länder haben Bitcoin-Reserven, die USA will Bitcoin mit ihren Anleihen verbinden.
Trump
war eine politische Börse, die ist hochgegangen. Aber fundamental, wenn man sich den Bitcoin über die Zeit logarithmisch anschaut, dann sieht man, dass man eine Zuckerlinie hat. Also die Zuckerlinie strebt so nach oben. Und mal ist es im oberen Bereich, mal ist es im unteren Bereich, mal im oberen. Da hat irgendwann mal einer ein Regenbogen-Diagramm gezeichnet, wo er gesagt hat, wenn der Bitcoin in den roten Bereich reinkommt, verkaufen. Wenn er dann in den grünen Bereich reinkommt, wieder kaufen. Und es geht also schön sauber hoch, kann man wunderbar sehen. Und jetzt gerade sind wir im unteren Bereich von dieser Kurve. Allerdings für meine Verhältnisse ein bisschen zu weit unten. Also so viel hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er fällt.
Aber du kaufst jetzt nicht, du hältst jetzt, oder wie?
Also ich sehe ja ein fundamentales Risiko auch in Bitcoin. Deshalb ist es immer nur ein Teil, also eine Diversifikation. Mhm. Und wenn mir jetzt im nächsten Jahr der Bitcoin wieder explodiert, soll ich dann anfangen, den Bitcoin dort wieder zu verkaufen?
Aber glaubst du, dass wir, viele spekulieren ja, jetzt ist ja der Klassiker, es gibt ja auch immer diese schönen Zyklen bei Bitcoin, das Halving und dann eineinhalb Jahre danach, jetzt sagen ja viele schon, Kryptowinter nächstes Jahr oder vielleicht sind wir auch schon drin. Also du hältst das für möglich, also klar, langfristig ist ja nochmal eine ganz andere Sache, 10, 20 Jahre, aber glaubst du, das ist jetzt erstmal schwieriger? Oder geht es nächstes Jahr nochmal hoch?
Also wie du vorhin sagtest, korreliert ja auch ein gutes Stück mit der Börse. Und zwar immer, wenn die Leute Kohle überhaben, dann fangen sie an zu zocken. Dann geht es in Bitcoin. Jetzt ist die Kohle knapp. Jetzt müssen sie ihre Margin Calls bedienen. Jetzt haben sie den Bitcoin schnell verkauft. Und sagen sich, ja, wenn ich wieder brauche, dann gehe ich halt wieder in den iBit wieder rein. Geht ganz schnell und so. Und deshalb sind sie da aus meiner Sicht. Momentan wird es niedergeredet. Etliche sagen, wie Markus Krall, da ist ja gar nichts drin dahinter und so, das Ding ist tot. So hat er es nicht gesagt, er hat es zur Diskussion
gestellt. Aber hat er einen Strickfehler entdeckt sozusagen? Ja,
ja, es ist kein Geld,
ja.
Da ist schon recht. Es ist aber ein Asset.
Mhm.
Also deshalb sage ich, da kann durchaus wieder was kommen. Und wenn ich sehe, der hat im letzten Jahr 137% gemacht, machte dieses Jahr minus 18%, machte im nächsten Jahr vielleicht 40%. Dann hat er die 139, die Spitze immer noch nicht erreicht. Aber der geht da so dahin. Das ist halt der variable Anteil im Depot. Ne?
Bin ich gespannt. Also bei Bitcoin
sagen,
habe ich gerade irgendwie kein so richtiges Gefühl für 2026. Ich halte beides für möglich. Jetzt den Kryptowinter oder auch dann wieder eine schnelle Erholung. Da muss ich sagen, bin ich gerade so.
Ja,
aber es ist mir auch egal. Ich sehe Bitcoin auch langfristig. Also ich bin da jetzt kurzfristig auch
emotionslos. Ja, und dann auf der Wallet. Auf der eigenen Hard Wallet beziehungsweise 24 Wörter auswendig lernen, damit kommst du auch über die Grenze, wenn hier der Sozialismus ausbricht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Bei den Einzelaktien hast du da jetzt was geplant? Also du hast ja vorher gesagt, im Umbruch oder ist...
Ja, bei den Einzelaktien ist es jetzt so, da muss ich ein bisschen ausholen und ein bisschen auf meinen Unterblock hinweisen. Es gibt seit 2024 von einem David Rogers Webb ein Buch, das nennt sich The Great Taking. Mhm. Und The Great Taking bedeutet, es gibt geheime Mächte im Markt, die einen vollkommen enteignen wollen. So, das steht da drin. Kann man die These so stehen lassen. Und jetzt sagt man sich, spinnt der? Ja, weiß man nicht. Und dann guckt man, was gibt es denn für Beweise? Was findet man denn da? Mhm. Und dann gräbt man und gräbt man und gräbt man und tatsächlich, da findet man was. So hat JP Morgan Lehman Brothers Wertpapiere weggenommen während der großen Krise, obwohl diese Wertpapiere Kunden von Lehman Brothers gehörten. Und dann ging das 5 Jahre später in New York vors Gericht. Und das Gericht hat JP Morgan verurteilt, hat gesagt, das war vollkommen unrechtmäßig, dass ihr diese Sicherheiten Lehman Brothers weggenommen habt. Aber ihr seid ein präferierter Gläubiger. Und im Falle einer Krise dürft ihr das. Und ihr müsst das jetzt nicht zurückgeben. Es ergibt immer so das Meme oder...
Ja, da war ja Lehman schon pleite.
Ja. Aber das gehörte ja nicht Lehman, sondern das gehörte ja den Kunden von Lehman.
Ja, klar.
Jetzt gibt es immer den Spruch, die Lehman-Kunden haben alles zurückbekommen. Nein, haben sie nicht. Dieses Gerichtsurteil gibt es, kann man nachlesen. Dann hatten wir bei uns eine ganze Menge Leute Anlagen in Gazprom und andere solche Dinge. Fugazi, weg. An welcher Stelle wurde das weggenommen? Wer hat da Zugriff?
Gut, das ist ja eingefroren, oder? Eigentlich.
Ja, eingefroren. Ob
keiner weiß, kriegt, was genau,
was keiner weiß genau, was da passieren wird. Anders war es beim Iran. Der Iran hatte, eine Iraner Bank hatte bei einer Raiffeisenbank ein Depot, 1, so viel Millionen. Und dann war das Depot weg. Und dann hat die Bank gegen die Raiffeisenbank geklagt. Und hat das Gericht gesagt, ja, Problem ist, dein Anspruch endet bei der Raiffeisenbank und aus durch nicht zu vertretenen Gründen von der Raiffeisenbank ist das weiter hinten im System verloren gegangen. Also die Klage gegen die Raiffeisenbank bringt dir gar nichts, weil Obersticht unter, da hinten ist das passiert. Wir haben auch nichts gekriegt. Und wenn man so reingreift und guckt und man schaut sich Warta an oder Leoni, das ist das SAG, das Abwicklungs- und Sicherungs- und Abwicklungsgesetz, obwohl die Firma nicht pleite war, flogen die eigenen Aktien raus und andere Aktionäre kamen rein. Leoni und Warta, ganz merkwürdig. Und solche Dinge, wenn man guckt, hier und da und dort, findet man das alles wieder. Und mein Ziel ist es jetzt, Einzelaktien zu wählen, die auf jeden Fall Namensaktien sind. Und diese Namensaktien müssen im Namensregister der Aktiengesellschaft eingetragen sein, weil dann fällt es den einzelnen den Marktteilnehmern, wie auch immer, schwerer, diese Aktien einem wegzunehmen, weil da steht's drin. Das Problem ist jetzt nur, es sind bei uns nicht alles Namensaktien. Man muss sehr aufpassen, was da für Aktien gibt. Zum Beispiel die Volkswagen-Aktie, das sind die Stammaktien.
Die Vorzüge gibt's ja.
Die Vorzüge, die sind Inhaberaktien und die Stammaktien sind Namensaktien. Die wollen wissen, wer da drin ist. Und da muss man jetzt aufpassen und dann sich eintragen lassen. Bloß wenn man jetzt sagt, okay, ich habe bei meinem deutschen Broker an Xetra mein Nvidia gekauft und in den USA alles sind alles Registered Shares, also Namensaktien. Und das steht dann da jetzt bei Xetra, habe ich das gekauft, und hier steht es bei Clearstream drin. Dann steht es bei Clearstream nicht mein Name drin, sondern es ist noch nicht mal die Aktie drin. So, es ist ein Pointer auf die DTC in New York. Das heißt, diese Aktie gehört einem nicht wirklich. Man hat nur Ansprüche. Und dann gibt es ein CAC, so ein Code of Conduct in USA, der im Prinzip diese Dinge ermöglicht. So ähnlich wie das SAG-Gesetz bei uns auf anderer Ebene. Aber ich schaue zu, dass ich dann Aktien finde, die solide sind, nicht unterbewertet, die solide sind, die einen guten Track Record zeigen.
Was hast du da zum Beispiel im Blick? Also VW wirst du jetzt deswegen nicht kaufen, vermutlich.
Die Automobilindustrie ist bei uns ziemlich schlecht dabei. Aber zum Beispiel Aktien wie die BASF, also ich nehme durchaus deutsche Aktien, die aber einen riesigen Anteil international haben müssen.
Der BASF ist spannend.
Das ist mir wichtig. Ja, das ist mir wichtig. Und da habe ich bislang gesucht, aber ich finde so 3, 4. Jetzt gerade gehe ich dann auf Europa, bloß da muss man gucken, an welcher Börse sind die zu Hause, kriegt man da die Namensaktien. Das wird richtig schwierig und man muss dann natürlich auch noch aufpassen, Wenn man jetzt sagt, man will jetzt in anderen Jurisdiktionen Namensaktien haben, wie kommt man da rein? In USA ist das ziemlich schwierig. Da gibt es dann über Computer Share, so heißt das, glaube ich, ja, ist es ein Dienst, der einem praktisch die Eintragung in die Namensregister dann ermöglicht.
Okay.
Das gibt auch ein paar Umwege, das ist ganz schön anspruchsvoll. So weit bin ich noch nicht, erstmal muss ich die Aktien selektieren, dann mache ich da weiter.
Sehr gut, da bin ich gespannt, wie dein Depot dann in einem halben Jahr oder Jahr aussieht. Sonst noch, vielleicht kommen wir langsam zum Fazit. Also ich verstehe deine Annahmen, ich glaube, es passt auch zu dir, das Depot.
Ist ein anderes Depot als jetzt bei dir, bei deinen Zuschauern da ist, die natürlich auf einen guten Trade setzen und suchen. Und mein Depot, du sagtest mal vor 2 oder 3 Jahren, ich bin jetzt ja auch schon nicht mehr ganz so jung und ich müsste jetzt mal gucken, wie ich dann aus dem Depot da was entnehmen kann oder so. Nee, ich muss schon noch ein paar Jahre arbeiten. Aber ich habe darüber nachgedacht und muss sagen, ja, ich möchte ein bisschen mehr Sicherheit haben. Mhm. Durchaus. Und das ist, glaube ich, im Depot mit der Diversifizierung und den Anteilen dann schon erkennbar. Ne?
Gut, klar, die Frage ist, ob du halt in Zukunft dann noch mehr Richtung Anleihen und vielleicht noch ein bisschen mehr schon Richtung ETFs noch
gehst. Anleihen habe ich so viel Angst, das ist alles Fugazi, das ist alles viel Geld.
Ich bin jetzt auch kein super Anleihen-Fan. Also ich würde mich auch ehrlich gesagt mit der Weltwirtschaft dann sicherer fühlen als jetzt mit sehr viel Anleihen. Also ich bin jetzt auch kein Anleihen-Fan. Also nicht falsch verstehen. Nee, aber dann so ein ETF-Anteil vielleicht von Richtung 30-40% so mittelfristig.
Ja, wobei, wenn man sich die Geschichte anschaut, es gibt ein sehr denkwürdiges Zitat von Janet Yellen, die gesagt hat, wenn es richtig abwärts geht, dann werden die ETF keine Liquidität haben. Die werden geschlossen werden. Man wird aus seinem ETF nicht mehr rauskommen.
Gut, klar, wenn es richtig knallt, wenn's dann
richtig hast knallt,
du bei den meisten Sachen...
Ja, und zwar nicht, weil die jetzt ihr Nvidia nicht wegbekämen, da sitzen alle und lauern, dass Nvidia fällt und kaufen nach, sondern die haben ja auch noch andere Werte drin und der Markt ist auf einmal tot. Und jetzt, bevor die ihren ETF in Schieflage kriegen, stoppen die den. Ne? Und dann ist man halt da gefangen und fällt runter, sodass der Anteil meiner ETF tendenziell sinkt, vielleicht gleich bleibt.
Also gut, du hast ja auch die großen Player dann schon prominent vertreten, wo du vorher eigentlich auch gesagt hast, die sind hoch bewertet, aber die hast du natürlich schon hier überall auch prominent dann natürlich drin.
Nvidia ist da fett mit drin, ne?
Klar, also, aber das ist dann, gut, das lässt sich ja bei solchen ETFs auch gar nicht vermeiden, außer man macht jetzt ganz wilde Sachen, sage ich mal, aber ob das dann unbedingt so...
Aber ich bin gerade am Untersuchen und gucke da ein paar Jahre zurück. Es gibt ja diese berühmte Untersuchung, wenn man den Standard & Poor's 500 sich anschaut und vergleicht dazu den Standard & Poor's 490. Mhm. Das ist ja der Standard & Poor's ohne die 10 Top-Werte. Genau. Dann sieht man, dass der so die ganzen Jahre dahin dümpelte, dann ganz leicht nur steigt. Und der richtige Boom im S&P 500 kommt aus 10 Werten.
Klar.
Und jetzt gucke ich mir die gesamten ETF an und schaue, was sind denn die Werte in diesen ETF, die halt diese ETF getrieben haben und die Masse da krebst da unten rum, ob es da große Ausreise gegeben hat und ob ich diese Einzelaktien dann vernünftig finden kann, dass ich die dann auch im Namensregister eintragen kann und die dann noch länger halten kann. Allerdings mit dem ETF kann man vergessen, liegt da, läuft weiter. Bei den Einzelaktien muss man halt doch ein bisschen aufpassen, dass da nicht irgend so ein CEO mit dem Geld davonläuft und auf einmal Wirecard weg ist, ne?
Ja, also ich bin gespannt, wie das Jahr 2026 wird. Auch, also ich hoffe für mich auch, dass es ein gutes Goldjahr wird, aber auch, dass es ein gutes Börsenjahr wird. Also ich wäre schon deutlich mehr auf der Aktienseite, auch wenn ich bin jetzt nicht euphorisch, also ich rechne jetzt nicht mit 30% im nächsten Jahr, aber ich glaube, das Wichtige ist, es passt zu dir und du hast eine klare Idee. Ich bin sehr gespannt, Leute, auf euer Feedback. Und jetzt abschließend nochmal, also du glaubst jetzt 2026, dass der Bärenmarkt endlich so richtig kommt. Zeit ist jetzt endgültig.
Eins habe ich gemerkt. Ich habe eigentlich eine gute Vorstellung von der Gesamtwelt, von meinem, also mein Weltbild stimmt so weit und ich bin bloß immer zu früh.
Mhm. Ja, Timing ist natürlich immer eine Sache.
Das ist immer sehr, sehr schwierig. Ich bin immer zu früh. Wahrscheinlich bin ich einfach da und sitze und denke zu viel. Ne? Das ist, könnte sein. Und wenn man halt zu viel denkt und zu früh hier versucht, Bahnen einzustellen. Ich habe Gold relativ lange schon gehalten mit moderatem Gewinn.
Aber nicht so viel. Die letzten 20 Jahre nicht so schlecht gelaufen insgesamt.
Ja, klar, insgesamt, jetzt kam viel, insgesamt hat es meine Erfahrung, also das war nicht gut. Mit 8, so viel, das kann keiner zufrieden sein. Aber jetzt kam er dann. Ne? Mhm. Bitcoin habe ich auch schon lange.
Silber lief ja lange auch gar nicht
gekommen, ne? Ja. So dass ich also immer zu weit im Voraus bin und damit was verschenke. Also es kann durchaus sein, dass die Leute, die sagen, ich bin dichter am Markt, ich investiere stärker, dass die deutlich besser laufen. Das kann natürlich passieren. Bloß, wenn man es dann irgendwann knallt, sind die, die zu dicht dran sind, auch nicht gut dran. Ne? Das ist die Frage.
Also gilt weiterhin eigentlich das Motto, du rüstest dich für den Bärenmarkt. Eigentlich dasselbe Motto wie vor einem Jahr, kann man
sagen. Ich bleib aber drin.
Du
bleib. Und stell mich nicht mit Geld auf die andere Seite.
Ja, Cash kann, gut, da verschenkt man im Zweifel, hätte man dieses Jahr auch ordentlich verschenkt.
Sieht ja,
man
ja, dass ordentlich verschenkt.
Die Aktien unterm Strich, klar, du hast recht, dass man nicht nur nackt auf die Rendite schauen sollte, aber, und wir haben ja noch das Dollarproblem bei den US-Aktien, aber insgesamt war es ja schon ein ordentliches Aktienjahr und
ja.
Silber, Gold und Co. sind ja auch sehr, sehr gut gelaufen. Nur der Bitcoin hat enttäuscht.
Kommt wieder, variabel.
Kommt wieder. Horst, herzlichen Dank dir.
Gerne, immer wieder.
Und danke euch fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Und wenn ihr solche hochkarätigen Interviews nicht mehr verpassen wollt, wenn euch die gefallen, könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Und natürlich schaut ihr auch unbedingt bei Horst vorbei. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.